Gut, ich lese mit uns gemeinsam den Text und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt und lesen könnt, dann lest doch bitte mit ab Vers 7. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und das die 7 Häupter und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich verwundern, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buche des Lebens vor Grundlegung der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und nicht ist, wiewohl es doch ist. Hier ist der Sinn. Zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf welchen die Frau sitzt, und sind 7 Könige. 5 sind gefallen, und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist selbst der 8. und ist einer von den 7 und führt in die Verdammnis. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind die 10 Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie eine Stunde Macht empfangen mit dem Tier. Diese haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht dem Tier geben. Diese werden kämpfen mit dem Lamm, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren. Denn es ist der Herr aller Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, es scheint, wenn wir diese Worte lesen, als würde uns ein Rätsel dargebracht werden. Und wir wundern uns manchmal, was diese Dinge tatsächlich bedeuten. Und wir verstehen eins. Es gehört mehr dazu als Menschenverstand, um diese Dinge, die wir gemeinsam gelesen haben, zu verstehen, zu interpretieren. Und gerade heute beten wir noch einmal, dass du uns Gnade gibst. Ja, diese Dinge, die wir gemeinsam heute ansprechen, zu erkennen, zu verstehen, was eigentlich gemeint ist und dadurch dann auch gesegnet werden und herausgefordert werden in unserem Glaubensleben. Anbetung sei dir, Herr Jesus Christus. Danke, dass es dein Wort ist an uns, gerade auch heute Morgen. Wir verstehen das, es ist nicht Menschenwort. Und noch einmal beten wir. Mache uns stille, lehre uns selbst durch den Heiligen Geist. Öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Das ist schon allerhand, was wir gelesen haben, oder? Man liest diese Dinge und denkt, was ist das? Ja. Lass mich aber, bevor wir einige dieser Dinge heute Morgen ansprechen, ganz kurz wiederholen, was wir bis hierhin in den 2 oder sogar 3 vorhergehenden Predigten, 2, angesprochen haben. Ich will nicht alles wiederholen, nur ganz kurz manche Dinge für uns noch einmal unterstreichen. Es geht ja allgemein in diesem Kapitel 17 der Offenbarung um das Gericht Gottes über die Stadt Babylon und dem damit verbundenen System. Ja? Und wir erkennen eigentlich eine dreifache Unterteilung des 17. Kapitels. Zunächst einmal wird uns so etwas wie ein Vorwort gegeben in den ersten 6 Versen. Und am Ende dieses Vorwortes wird dem Johannes von dem Engel selbst versichert, und das ist in Vers 7 zu lesen, dass er ihm diese Dinge, die er sieht, das ist ja eine Schau, erklären wird. Und das ist dann, was passiert, aber in dem Vorwort. Ja, Johannes wird mitgenommen in die Wüste. Er sieht diese gewaltige Schau, ist sehr erstaunt, sagt das Wort in Vers 6. Und übrigens das Wort verwundert in Vers 6 spricht eigentlich von einem sehr starken, gewaltigen Erstauntsein, dass die Menschen zum Beispiel auch hatten, die die Wunder Jesu erlebt haben. Ja? Hättet ihr auch gestaunt, wenn ihr miterlebt hättet, dass Lazarus, sagen wir Lazarus, der 4 Tage im Grab gewesen ist, plötzlich durch ein Wort Jesu zum Leben wieder erweckt wird. Hättet ihr gestaunt? Natürlich. Ich lese das und mir geht die kalte Schauer am Rücken. Ja, das ist gewaltig, das ist herrlich. Gott kann das tun. Jesus ist Gott, er tut es. Nach 4 Tagen holt er den Lazarus wieder aus dem Grab. Wisst ihr, ich glaube nicht mal, dass Lazarus gerne wieder zum Leben erweckt wurde. Ja, er hat die Herrlichkeit gesehen, er wollte mit Sicherheit da bleiben, aber das wird nicht angesprochen. Das Interessante, was angesprochen ist, dass die Pharisäer Lazarus umbringen wollten. Er war mit das größte Zeugnis dafür, dass Jesus der Messias ist, und den wollten sie beseitigen. Ah ja, das kommt uns bekannt vor. Ja, aber das ist die Tiefe oder die Qualität des Staunens, von dem hier die Rede ist. Ja, Johannes ist sehr erstaunt, als er diese Schau hat. Und das Interessante ist auch, dieses Wort Erstaunen wird in der Offenbarung, ja, in dem Buch der Offenbarung 4-mal gebraucht. Und jedes Mal, wenn es gebraucht wird, steht es im Zusammenhang des Antichristen und dem endzeitlichen Babylon. Kapitel 13 wird es 1-mal gebraucht, Kapitel 14 wird es 3-mal gebraucht. Jedes Mal steht es im Zusammenhang mit dem Antichristen und dem endzeitlichen Babylon. Überlegen wir noch einmal, was wir eben gehört haben. In dem Buch der Offenbarung wird uns manches berichtet, was Johannes erlebt und auch gesehen hat, nicht wahr? Er hat den auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen, in seiner Herrlichkeit. Er wurde in die ewige Herrlichkeit mitgenommen und hat eine wunderbare Schau gehabt, er konnte sehen, was da wirklich alles abgeht. Er hat Engel gesehen, er hat die 24 Ältesten gesehen, er hat das gläserne Meer gesehen und den Thron Gott und. Nicht einmal wird gesagt, dass er gestaunt hat. Nur hier, als er diese Schau bekommt. Und das ist faszinierend. Ja, warum? Was bedeutet das, dass er so gestaunt hat? Gemeinsam wollen wir das heute anfangen, so ein bisschen aufzudecken. Ja, so die ersten 6 Verse des 17. Kapitels sind so etwas wie eine Einleitung oder ein Vorwort. Die nächsten 8 Verse, die wir heute gemeinsam nun anfangen werden auszulegen, ist eine Beschreibung des scharlachroten Tieres, sagt man das so? Des roten Tieres, des Antichristen und seines Charakters und seiner Wesenheit. Das werden wir heute anfangen, gemeinsam uns anzuschauen, anzustudieren, am nächsten Sonntag, so der Herr will und wir leben, machen wir weiter. Und dann in Versen 15 bis 18 haben wir dann die Beschreibung Babylons und ihres Falls. Ja, auch das ist sehr interessant. Und wie gesagt, heute fangen wir mit der Beschreibung des roten Tieres an oder des Antichristen. Und schaut einmal, was in Vers 7 uns gesagt wird. Auch das ist, ihr Lieben, jedes Wort, das wir hier lesen, hat eine so gewaltige Bedeutung. Und wenn wir einmal anfangen, nachzufragen, wieso, warum, weshalb, es ist gut, wenn wir es tun und wir sehen, oh, okay, hier geht es um etwas sehr, sehr Faszinierendes. Und der Engel sprach zu mir, so der Engel, der den Johannes mitgenommen hat in die Wüste, Johannes hat diese Schau, ja, der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Das ist eine interessante Frage. Wenn ich mir das vorstelle, was Johannes hier gesehen hat, wenn ich das gesehen hätte, dann, ich hätte mich verwundert, sehr verwundert. Aber Johannes? Und dann sagt der Engel, ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und des Tieres, das sie trägt, welches die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. So, schaut nochmal. In diesem Vers versichert es der Engel Gottes dem Apostel Johannes, dass er ihm diese Schau, die er hatte, interpretieren wird, erklären wird. Was mich aber erstaunt hat, und ich habe das schon einmal unterstrichen, bevor ich weitergelesen habe, ist diese, und ihr versteht das genauso wie ich, ist diese Ermahnung des Engels an den Johannes. Warum verwunderst du dich? Und das muss uns wachrütteln und aufmerksam machen. Warum? Ganz einfach. Wenn eine solche Ermahnung oder wenn wir eine solche Ermahnung in der Heiligen Schrift haben, dann können wir davon ausgehen, dass Johannes eigentlich diese Dinge, die er sieht, er hätte sie einordnen müssen. Das ist mit jeder Ermahnung so. Wenn wir Kinder hatten und sie ermahnen, dass sie etwas nicht tun, was sie hätten eigentlich tun sollen, wovon sie wissen, dass wir es von ihnen erwarten, dann ist die Ermahnung berechtigt, oder? Ja. So, wenn es aber etwas ist, was die Kinder nicht wissen, dann ist die Ermahnung nicht berechtigt. Und in dieser Weise, in diesem Text ist es genauso. Wenn es etwas absolut Neues gewesen wäre, eine neue Offenbarung, die noch nie da gewesen wäre, dann hätte der Engel Johannes nicht ermahnt. Sehen wir das? So, warum ermahnt er Johannes? Ganz einfach, weil Johannes diese Dinge, die er gesehen hat, hätte einordnen müssen. Warum? Weil er das Alte Testament hat. Und im Besonderen das Buch des Propheten Daniel. Er hätte diese Dinge, die er gesehen hat, eigentlich einordnen müssen. Und das ist der Hinweis in der Ermahnung des Engels an den Johannes. Warum bist du so erstaunt? Und diejenigen von uns, die bei den Bibelstunden mit dabei gewesen sind, wobei wir Daniel ausgelegt haben, ihr habt euch vielleicht ein bisschen verwundert beim Lesen des Textes und vielleicht nachgedacht, oh, einen Moment mal, das kenne ich irgendwoher. Ja? Ist nicht sowas Ähnliches im Buch des Propheten Daniel geschrieben? Hat der Daniel nicht auch eine Vision gehabt mit all diesen Tieren und das letzte Tier war besonders schrecklich? Es war ein Ungeheuer. Und ist da nicht auch ein Hinweis auf, in Bezug zu den Ende der Tage mit dem letzten Reich, das da aufstehen wird und der Zahl 10? Und das ist genau die Antwort. Das alttestamentliche Buch des Propheten Daniel und die Offenbarung des Neuen Testaments, ihr Lieben, gehören zusammen. Sie ergänzen sich in der Heiligen Schrift. Daniel, sagen uns die Bibellehrer, ist so etwas wie das Erdgeschoss. Ja? Und die Offenbarung des Neuen Testaments ist dann das Dachgeschoss der Offenbarung Gottes an uns Menschen. So, wenn wir die Offenbarung des Neuen Testaments ohne Daniel, das Buch Daniel, auslegen wollen, wir werden immer fehlgehen. Wir werden immer fehlgehen. 100%. Warum? Weil das Fundament fehlt für dieses Dach. So, wir müssen zuallererst das Buch Daniel studieren, um die Offenbarung des Neuen Testaments richtig auslegen zu können. Und deshalb werde ich auch immer wieder zu Daniel zurückgehen und wir werden gemeinsam diese Dinge uns noch einmal vergegenwärtigen, die auch in Daniel gesagt werden. Nicht so sehr heute, aber in den nächsten Predigten. Ich muss aber gerade aufgrund dessen, weil wir oder manche von euch bei den Bibelstunden mit dabei gewesen sind, ausgehen, dass da so ein bisschen ein Fundament doch gelegt ist. Wir haben das Buch Daniel eigentlich schon zweimal studiert, seitdem ich hier dienen darf in der Gemeinde. Und wie gesagt, manches, was ich heute in der Predigt erwähnen werde, wird euch, die ihr dabei gewesen seid, möglicherweise sehr bekannt vorkommen. Aber verpassen wir diese eine Lektion an uns nicht in der Ermahnung des Engels an den Apostel Johannes. Ihr Lieben, warum ist es, dass die Christen heute sich über manche Dinge wundern, über die sie sich eigentlich nicht wundern dürfen, wenn sie die Heilige Schrift lesen? Warum wundern sich heute viele Christen? Ich hoffe, wir nicht. Aber warum wundern sich heute viele Christen, dass sie auch krank werden, dass sie auch leiden müssen, dass sie auch verfolgt werden, wissend doch, was die Heilige Schrift sagt im Zusammenhang dessen, dass wir in einer Sünde durchtränkten Welt leben? Warum wundern wir uns, oder manche Christen, wir nicht, dass Israel zum Beispiel als die einzige Demokratie im Mittleren Osten so ziemlich von der ganzen Welt sehr stark verurteilt wird, mehr als Nordkorea und China zusammen? Warum wundern wir uns, dass selbst in sehr vielen christlichen Gemeinden kein richtiges Verständnis dazu ist, ja, oder zu Israel besteht, noch dazu, was Homosexualität wirklich ist, ich kann das kaum aussprechen, oder Abtreibung. Wenn wir doch wissen, dass am Ende der Tage es zu einem großen Abfall oder Apostasie kommt, und Apostasie geschieht wo? In der Gemeinde. Ja, ein Mensch, der nicht zur Gemeinde gehört, der kann von nichts abfallen, der kann keine Apostasie haben. Aber die Gemeinde, die die Wahrheit kennt, die eigentlich sich in einer Gruppe von Gläubigen befindet, wo die Wahrheit verkündigt werden sollte, wenn sie das nicht weiß, ja, und wenn sie eine falsche, oder wenn die Gläubigen eine falsche Einstellung haben zu der Homosexualität oder Abtreibung oder zu Israel, dann ist das für mich ein ganz klarer Hinweis, in welcher Zeit wir uns befinden. Warum wundern wir uns, ich sage immer wir uns, ich denke bei uns ist es anders, aber mit manchen Gemeinden ist es so, warum ist es in vielen Gemeinden so, dass die Christen nicht verstehen, dass unsere Welt immer unmoralischer wird, immer korrupter, immer chaotischer, wenn das Wort Gottes doch ganz klar sagt, in 2. Timotheus 3, Vers 13, mit den bösen Menschen aber und verführerischen wird es je länger, je was, besser? Schlimmer. Das ist das Wort Gottes, das ist die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Warum wundern wir uns? Ich wundere mich nicht und ihr, ich denke, ihr auch nicht. Es wird gesagt, sie verführen und werden verführt und das sehen wir heute ganz klar. So, die Herausforderung für uns ist sehr offensichtlich. Wir müssen das Wort Gottes lesen, wir müssen diese Dinge, die uns als Realität von dem Wort Gottes vor die Augen gestellt werden, wir müssen verstehen. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Was die Menschen sagen, die können alles Mögliche predigen. Ja, wir hören, wir verstehen, dass das Wort Gottes die reine Wahrheit ist. Und wenn wir doch wissen, dass nach dem Tod das Gericht Gottes kommt, dann heißt es doch, dass man richtig sich darauf vorbereitet, hier in der Zeitlichkeit. Wenn Jesus sagt, wir müssen für das Reich Gottes leben, und uns in das Reich Gottes investieren, dann bedeutet das, wir müssen ganz praktisch in der Nachfolge Jesu stehen, für Jesus Christus ganz praktisch leben. Das muss unsere Priorität sein. Wenn der Apostel Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, dann müssen wir nachdenken und sagen, aha, das ist also die richtige Lebenseinstellung eines echten Nachfolgers Jesu. Sterben ist für einen echten Nachfolger Jesu Christi eigentlich Gewinn. Nicht, dass ich einen Todeswunsch habe, ihr Lieben, aber ich habe diesen Wunsch, Jesus zu gefallen. Und ich hoffe, ihr auch. Darum geht es doch. So, wir schauen in unseren Text. Und achten wir bitte wieder darauf. Und das, ich möchte das immer und immer wieder betonen. Wir müssen den Text ganz sorgfältig lesen. Und der Text erklärt sich selbst, sehr oft. Entweder dann der Kontext oder der weitere Kontext. Der Text erklärt sich selbst. Ich muss da nichts hinzubringen von meiner Fantasie oder meiner Spekulation. Achten wir darauf, wie der Engel Folgendes sagt. Er sagt, ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und des Tieres, das sie trägt. Machen wir hier erstmal Halt. Hier haben wir genau die Erklärung, was eigentlich das Geheimnis ist. Es ist das Verhältnis oder die Beziehung des Weibes oder Babylons, der Stadt Babylon, zu dem Tier, und das ist der Antichrist, der sie trägt. Das ist das Geheimnis. Es ist nicht so sehr das Weib, noch ist es das Tier. Es ist die Beziehung der beiden zueinander, Babylon und dem Antichristen, das Geheimnis ist. So, von dem scharlachroten Tier wird ein Vielfaches gesagt, so wie ich das sehe aus unserem Text. Erstens, es hat 7 Häupter und 10 Hörner. Erinnert uns an Daniel. Es ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufstehen aus dem Abgrund. Wir denken ein bisschen darüber nach und denken, oh, wir haben so etwas Ähnliches in Kapitel 13 gelesen. Jawohl, das haben wir. Drittens, es wird in die Verdammnis fahren und spätestens jetzt müssen wir wissen, wer das Tier ist. Viertens, es werden sich verwundern über das Tier, die auf der Erde wohnen, wenn sie das Tier sehen, deren Namen nicht geschrieben sind im Buch des Lebens von Anfang der Welt an. Auch das erinnert uns an Kapitel 13. Wir haben das gemeinsam durchstudiert. Wir wissen genau oder sollten eigentlich genau wissen, wer das Tier ist. Aber lasst uns gemeinsam zunächst einmal diese erste Beschreibung des Tieres angehen und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Erstens wird gesagt von dem Tier, dass es 7 Häupter und 10 Hörner hat. Und auch hier, wir machen die Augen zu und denken, okay, wie sieht das aus? Das ist ja furchtbar. Das sollten wir nicht machen. Wir müssen Bibel aufschlagen und schauen, was die Bibel darüber sagt. Ja, wie uns dieses Bild, scheuerliche Bild, schauerliche Bild erklärt wird. Und wir brauchen nicht lange zu suchen, weil in Vers 9 und 10 im direkten Kontext Folgendes gesagt wird, von dem Engel, also erklärt wird, die 7 Häupter sind 7 Berge. Und auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige, da haben wir die Erklärung. Und möglicherweise habt ihr auch diese Interpretation gehört, dass die 7 Berge dann die 7 Hügel sind, auf denen die Stadt Rom erbaut ist und so weiter, ihr Lieben, das haut nicht hin. Schaut doch mal in den Text, was der Text sagt. Das passiert, wenn man die Bibel interpretiert mit einer festen Vorstellung, die man schon hat. Dann interpretiert man diese Dinge, die die Bibel sagt, in dem Sinne, wie die Vorstellung in unserem Kopf ist. Und das darf nicht sein, können wir nicht machen. So etwas lässt die Heilige Schrift nicht zu. Schauen wir in den Bibeltext. Er sagt doch genau, dass die 7 Häupter die 7 Berge sind und die 7 Häupter und die 7 Berge sind ein und dasselbe, nämlich die 7 Könige. Ist nicht schwer. So, wir sehen es also schon beim sorgfältigen Lesen, dass in unserem Text vor uns nicht wortwörtliche Berge gemeint sind, sondern 7 bestimmte Herrscher oder Könige, die jeweils ein antisemitisches Reich der Menschheitsgeschichte repräsentieren. Und das ist die Auslegung dessen, was wir hier lesen. So, woher weiß ich das, dass es 7 Weltherrscher gewesen sind, Könige gewesen sind, die jeweils ein antisemitisches Reich beherrscht haben. Ich weiß es deshalb, weil wir gemeinsam das Buch des Propheten Daniel studiert haben und uns genau das aufgezeigt wird in dem Buche des Propheten Daniel. Ja? Und lass mich uns auf etwas aufmerksam machen. So, ich gehe noch einmal zurück. Achten wir bitte darauf, dass die 7 Könige nicht über das Weib herrschen, ja? Sondern genau andersrum. Das Weib sitzt oder hat ihren Thron auf dem Tier, das diese 7 antisemitischen Reiche in sich vereint. Das ist der Hinweis. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass derselbe Geist, der diese antisemitischen Reiche der Menschheitsgeschichte belebt hat, derselbe Geist ist, der auch das Reich des Antichristen beleben wird. Und das sollten wir als Menschen, die die Bibel lesen, ganz genau erkennen. Und das wird einfach dadurch offensichtlich, dass derselbe Geist das Reich des Antichristen belebt. Der Hinweis ist, dieses Reich wird die Juden verfolgen und wird die Gläubigen der Trübsalzeit auch verfolgen. Das ist die Erklärung. Okay, schauen wir einmal, wie diese sieben Könige oder antisemitischen Reiche der Menschheitsgeschichte für uns erklärt werden in Vers 10. Es wird Folgendes gesagt, und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen, das heißt, von dem Standpunkt an, wo Johannes diese Schau hat, fünf sind Vergangenheit. Ja? Dann wird gesagt, und der eine ist, das heißt, eins der Reiche war existent in der Zeit, wo er die Schau hatte, und der andere ist noch nicht gekommen, so er schaut in die Zukunft. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Lass uns erstmal über die fünf Reiche sprechen, die gefallen sind. Wenn wir die Bibel aufschlagen, werden wir Folgendes feststellen. Die Bibel sagt uns, dass es fünf antisemitischen Reiche gegeben hat, bevor Johannes eben diese Schau bekommen hat, das wir als Offenbarung kennen. Das erste Reich ist das Ägyptische Reich. Ja? Israel wurde durch Ägypten geknechtet, wir wissen das, für 400 Jahre. Zweitens ist es das Assyrische Reich, das das Nordreich Israel in die Gefangenschaft weggeführt hat im Jahre 722 nach Christus. Das dritte antisemitische Reich ist das Babylonische Reich, und das war das Reich gewesen, das die Stadt Jerusalem zerstört hat und dann auch den Tempel. Das vierte Reich war das Persische Reich, und während dieses Reiches hatten die Juden einen gewissen Haman gegen sich, ja, der versucht hat, in einem Handstreich, sagt man das, Handstreich, sich aller Juden zu erledigen. Antisemitismus mit Sicherheit. Danach kam das fünfte, das griechische Reich, und wir haben im Verlaufe dieses Reiches einen Herrscher mit dem Namen Antiochos Epiphanes, ja, der die Juden so gehasst hat, ja, und der die Juden so verfolgt hat. Er hat den Tempel geschändet ich will das gar nicht erwähnen, und es ist nicht umsonst, dass dieser Antiochos Epiphanes als ein Vorschatten dient auf den Antichristen, der noch kommen wird. Das ist das fünfte Reich. Nach dem griechischen Reich kam das fünfte Reich, ist das römische Reich. Und in diesem Reich, sagt der Engel, von diesem Reich, es ist da. Es herrscht zu dem Zeitpunkt, als Johannes die Schau sieht. Und wir wissen, dass der Cäsar Domitian, römischer Kaiser, er schickte Johannes in die Verbannung. Ja? Und wir erinnern uns auch, dass es römische Legionen gewesen sind, die 70 nach Christus Jerusalem eingenommen haben, zum Teil zerstört haben. 135 nach Christus kamen sie noch einmal nach einer Rebellion und zerstörten Jerusalem völlig. Jerusalem wurde wortwörtlich umgepflügt. Sie sind mit den Pflügen gegangen und haben es umgepflügt. Damit wollten sie verhindern, dass die Stadt je wieder erbaut wird. Sie wollten nicht, dass Jerusalem wieder erbaut wird. Und wir kennen die Geschichte. Jerusalem wurde wieder auferbaut und steht heute noch da. Noch einmal, der Engel sagt, fünf sind gefallen. Ja, fünf sind gefallen. So ägyptische, assyrische, babylonische, persische, Griechenland. Das Griechenland ist gefallen. Und das fünfte war, das sechste. War dann da, als Johannes eben diese Vision hatte. Und dann wird gesagt, und der eine, ja, ist da, das ist die Gegenwart, das ist das römische Reich, und dann wird gesagt, der andere ist noch nicht gekommen. Und das spricht von der Zukunft, ja. Es spricht von dem wiederauferstandenen römischen Reich unter der Herrschaft des Antichristen in der Trübsalzeit. Und Folgendes ist interessant zu erkennen. Wir wissen heute, dass die nacheinander folgenden Reiche voneinander viele Dinge übernommen haben. Ja, besonders den Götzenkult, die Götzenverehrung. So das ägyptische Reich ist verloschen. Aber das ägyptische System, man kann sagen, der Geist Ägyptens, der Geist, der Ägypten belebt hat, ja, getrieben hat, war weiter zu erkennen in dem assyrischen Reich. Und dann kamen die Babylonier und der Geist Ägyptens und Assyriens, es ist derselbe Geist, ist nach Babylon eingezogen. Und so ging es auch mit den anderen Reichen, dem Persischen und auch dem Griechischen. Man weiß heute, dass Rom zum Beispiel Griechenland politisch besiegt hat. Ja, das wissen wir. Aber Griechenland hat Rom kulturell besiegt. So, die Götzen Griechenlands existieren weiter im Römischen Reich, man hat ihnen nur andere Namen gegeben. So, dasselbe System, derselben gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich auflehnende Geist des Feindes Gottes beseelt diese antisemitischen Reiche. Und das genau wird auch sein mit dem wiederauferstandenen Römischen Reich der Endzeit. Und das ist das siebte Reich in unserem Text. Und der Engel sagt zu diesem Reich, es ist noch nicht da. Das heißt, von der Zeit aus gesehen, wo Johannes diese Schau hatte auf dieses Reich auch, ja, es ist noch Zukunft, es ist noch Zukunft. Und dann wird gesagt, es muss eine kleine Zeit bleiben. Und diese kurze Zeit oder kleine Zeit sind genau 7 Jahre der Herrschaft des Antichristen. Ja, und das ist also, was Johannes hier dem Engel erklärt. All das Böse, all das Finstere, all das Widergöttliche dieser vorhergehenden Weltreiche der Menschheitsgeschichte wird in dem endzeitlichen Reich des Antichristen absorbiert sein. Das heißt, und das sagt unser Text, ja, das Tier hat diese 7 Könige in sich vereint. Und das ist es, wie ich denke, wie wir den Text vor uns interpretieren müssen. Das scharlachrote Tier ist der Antichrist und sein Reich. Und der Charakter dieses antichristlichen Reiches unterscheidet sich nicht von den vorhergehenden 6 antisemitischen Weltreichen. Es entstehen sehr viele Fragen, auch im Zusammenhang dessen, was Daniel sagt. Wir wollen das nächste Mal gemeinsam ansprechen. Aber ich denke, für uns als gläubige Menschen sollte es nicht schwer sein, das Programm Satans in diesen Reichen zu erkennen. Ja? Und dieses Programm ist einfach der Widerstand gegen all das Göttliche und die Absicht, das auszulöschen, was Gott in dieser Welt tut durch seine Menschen. Und deshalb, wenn wir zum Beispiel von dem hochkommenden Antisemitismus lesen und vielleicht auch hören oder sehen im Fernsehen, zum Beispiel in Frankreich, aber auch hier in Kanada, dann dürfen wir uns überhaupt nicht wundern. Das ist doch, was das Wort Gottes sagt, was die Realität sein muss in den letzten Tagen besonders. Und interessanterweise habe ich eine sehr faszinierende Nachricht gelesen oder eine Information, die weitergegeben worden ist von CBC. Das ist unser Nachrichtensender. Ich kriege immer Magenkrämpfe, wenn ich CBC höre. Der ist so liberal, man kann sich das nicht anhören. Aber am 2. November haben sie etwas sehr Interessantes gebracht mit der folgenden Überschrift. Der immer sichtbar werdende Antisemitismus. Und hier ging es um Kanada. Ja? Wir hören das vielleicht nicht allzu viel, aber kommt immer mehr hoch, kommt immer mehr hoch. Ja? Und davon haben die geschrieben, von diesem Jahr, 2. November. Und dann heißt es, als allererstes, und das hat ein Mensch diesen Kommentar gemacht, der sich damit beschäftigt hat, und er sagte Folgendes, und ich fand das sehr, sehr interessant, und das passt in unsere Predigt heute Morgen. Er sagte Folgendes: Ich denke, dass das, was wir sehen, nicht unbedingt der steigende Antisemitismus ist, sondern der offenbarte Antisemitismus. Und das heißt, der Antisemitismus war immer da. Aber nun wird es immer mehr sichtbar. Ja, weil man ganz offen dafür protestiert, dagegen spricht oder sich dafür einsetzt, auch in den Gemeinden sieht man das. Ja? Und kennend die Schrift kann ich dem voll zustimmen, was dieser Mann sagte. Der Geist dieser Welt, ihr Lieben, ist doch derselbe,
der in den unregenerierten Menschen wohnt. Antisemitismus ist nur die natürliche Folge dieser Realität, dass der natürliche Mensch den Satan zu seinem Vater hat. Wir sehen das oft nicht so, aber das ist genau, was die Schrift uns als Realität erklärt. Der unregenerierte Mensch, der Mensch, der nicht wiedergeboren worden ist durch den Heiligen Geist, zu wem gehört er denn? Zu wem? Denken wir, er ist neutral? Nein. Er gehört zu Satan. Das ist sein Vater. Und der widergöttliche Geist, der eben auch in den anderen Weltreichen oder die anderen Weltreiche beseelt hat, sage ich mal so, ist doch heute auch aktiv. Und die Dinge, die wir gerade erleben im Zusammenhang, lass mich das mal ruhig sagen, Pandemie und dem sogenannten Great Reset. Habt ihr davon gehört? Ihr Lieben, das geht doch alles in eine Richtung. Ja? Das ist ein Programm, das schlussendlich zu einer Welteinheitsregierung führen wird. Und ich brauche nicht zu spekulieren, ihr Lieben. Ich lese die Nachrichten sorgsam, aber mehr als das, ich lese die Heilige Schrift. Und das ist, was die Bibel mir sagt, wie es am Ende sein wird. Dass der Geist dieser Welt die Menschen des Unglaubens beseelt, das verstehen wir, das ist, was die Heilige Schrift sagt. Er ist doch derselbe, der damals auch in diesen verschiedenen Reichen, die auferstanden sind in der Menschheitsgeschichte, der sie getrieben hat. Und deshalb auch diese Feindschaft den Juden gegenüber. Das ist interessant. Ich habe Geschichte immer geliebt. Aufwachsend in Russland, das war mein liebstes Fach. In Deutschland war es mein liebstes Fach. Uns wurde das nie beigebracht in dieser Weise. Ja, sondern es wurde irgendwie beigebracht, oh, das eine löste das andere ab, das war Zufall gewesen. Oder diese und diese Dinge dienten dazu bei, dass dann das Römische Reich stark wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, wie können die Menschen, die weltlichen Menschen, hinter dem sehen, was wirklich als Geschichte sich abspielt, ja, was wir mit unseren Augen sehen können. Sie können das nicht erkennen, dass, vielleicht wollen sie auch nicht, dass hinter diesen Reichen dann Geister, Dämonen stehen, was weiß ich, und besonders der Widergeist, der gegen Gott rebelliert. So, das Programm dieses widergöttlichen Geistes, ihr Lieben, ist dasselbe geblieben von dem Zeitpunkt an, als Eva und Adam zur Sünde verführt worden sind im Garten Eden. Glauben wir das? Natürlich ist das so. Das ist, worauf das Wort Gottes uns hinweist. Die Frage ist nicht, wohin wir das Ganze, was wir erleben, wohin uns das führt. Das wissen wir der Schrift nach. Die Frage ist diese, gerade auch heute Morgen, ihr Lieben, gehören wir zu Jesus Christus? Gehören wir zu Jesus Christus, weil wir ihm unser Leben anvertraut haben, weil wir Buße getan haben für unsere Sünden und nun wiedergeboren worden sind und nicht mehr zu dieser Welt gehören? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, sagt das Wort. Sind wir in diesem Programm Gottes nun drin, das Gott für seine Menschen bereitet hat? Und ihr Lieben, wenn wir es sind, wenn wir um die Vergebung unserer Sünden wissen, wenn wir wissen, wir sind in Jesus Christus geborgen, dann dürfen wir wissen, unsere Zukunft ist sicher. Unsere Zukunft ist sicher. Wenn wir noch nicht wissen, ja, ob wir zu Jesus gehören, heute ist die Zeit, Buße zu tun und zu Jesus zu kommen. Ihr braucht mich dazu nicht, ihr braucht niemanden dazu. Geht auf die Knie, prüft um euer Herz. Und dann schreit zu Gott, ja, und bittet ihn, eure Sünden zu vergeben. Und dann werdet ihr etwas erleben, was ich mit meinen Worten nicht beschreiben kann, was die Bibel einfach sagt, ja, dass der Mensch wiedergeboren wird. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Wir können das mit unserem Verstand nicht erklären. So, wir haben heute, morgen, nur eine der vier Beschreibungen des toten, des roten Tieres, des Toten, ich spreche schon prophetisch, ja, des roten Tieres uns angeschaut. Aber das reicht einmal. Es waren doch sehr viele Informationen, die ich reingepackt habe. Und ihr Lieben, das ist nur ein Bruchteil von dem, was die Heilige Schrift uns tatsächlich sagt. Gerade über diese verschiedenen Reiche und das, dass das Reich des Antichristen, das am Ende der Tage aufstehen wird. So, am nächsten Sonntag werden wir die anderen Beschreibungen uns anschauen, vielleicht nicht so sorgfältig, wie wir heute uns das angeschaut haben, aber doch, diese Dinge müssen wir einmal nochmal herausgraben und besonders in Verbindung mit Daniel zeigen, ja, das ist nicht etwas Neues, was uns hier vorgestellt wird, sondern etwas eigentlich, was Gott schon dem Prophet Daniel offenbart hat und das wir ganz klar erkennen können, so wie ich denke. Für manche wird es vielleicht eine Wiederholung sein, für solche, die bei den Bibelstunden dabei gewesen sind. Aber wie gesagt, wollen wir uns darauf freuen, was das Wort Gottes uns zeigt im Zusammenhang dessen, was die Menschen noch erwartet, was uns nicht erwartet. Ja, wir werden weg sein, was die Menschen erwartet, die noch auf der Erde bleiben werden. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Lasst mich mit einem Gebet abschließen und dann wollen wir zum Abschluss noch ein Lied singen. Wir verneigen uns. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, eins wird uns deutlich, wenn wir gerade auch die Offenbarung lesen, dass die erste Seite der Menschheitsgeschichte, aber auch die letzte Seite der Menschheitsgeschichte eigentlich schon geschrieben ist. Du bist Gott, du weißt all diese Dinge. Du weißt, wie sich das alles abwickeln wird und du hast es festgelegt, wie sich das alles abwickeln wird. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass als Menschen Gottes, als solche Menschen, die erlöst sind von ihren Sünden, die rausgerufen worden sind aus dieser Welt, dass wir in einem anderen Programm uns eigentlich befinden. Ja, wir sind noch in dieser Welt. Wir schauen, was um uns herum passiert, das Chaos, die Unmoral. Und uns wird noch einmal bewusst, dass das Wort, das wir in unseren Händen haben, die Offenbarung Gottes an uns, das ist die Wahrheit. Und daran wollen wir uns festhalten. Und besonders an Jesus Christus wollen wir uns festhalten, der uns doch seine Gnade gibt. Herr Jesus Christus, schenk uns nicht nur die Weisheit, diese Dinge zu erkennen, die uns dein Wort offenbart, sondern dann auch richtig zu leben. Und das heißt, wovor sollen wir uns denn fürchten? Herr Jesus Christus, du bist der Herr. Du bist der König aller Könige. Du bist der Herr aller Herren. Und das ist das, worauf wir uns freuen, auf diese Begegnung mit dir, unser Heiland. Und wir können es kaum abwarten. Und deshalb beten wir auch heute. Herr Jesus Christus, komme bald. Komme bald. Amen. Amen.